guckt, wie viele Treffer denn man so findet bei der evangelischen Kirche, bei der katholischen Kirche. Da findet man eine ordentliche Zahl von Treffern. Wir sind hier heute bei einer baptistischen Gemeinde. Ich predige trotzdem über Advent und den Start in ein neues Jahr. Also Anfang eines Jahres, da fragt man sich ja, was kommt? Was wird im neuen Jahr passieren? Wie wird es enden in diesem Jahr? Wie stehe ich in einem Jahr da? Wie stehen wir in einem Jahr da? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht machst du dir auch Gedanken, wie es weitergeht in der Welt, wie es weitergeht bei uns im Land, wie es mit dir persönlich weitergeht. Manche sagen, es sei etwas schattiger als früher, etwas dunkler, was man vielleicht auch daran sieht, dass statistisch die Zahl der Depressionen, glaube ich, ziemlich hoch ist, vielleicht höher als niemals zuvor. Also es wirkt sich auch irgendwie ins Persönliche aus, dass es dunkel wird oder vielleicht dunkler wird. Ich lese den Predigttext für den ersten Advent. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst noch angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ja, kann ich sagen, Römer 13, ab Vers 8 und dann bis Vers 14. Der Text ist von Gegensatzpaaren bestimmt. Tag und Nacht, Finsternis und Licht, Dunkel und Hell, Schlafen und Aufstehen, Werke des Bösen und die Liebe, Ablegen und Anziehen. Und ich gehe jetzt anhand einiger dieser Gegensätze durch den Text. Mein erster Punkt ist, was kommt von der Finsternis zum Licht? Was er Paulus hier macht, ist so eine Art, kann es vielleicht Zeitanalyse nennen. Also er denkt nach über seine Zeit. Und dann wird es irgendwie gleich ziemlich düster. Er sagt, es ist Nacht. Sogar vorgerückte Nacht, also stockdunkel sozusagen. Wirklich dunkel. Und er bezieht es auf die gesellschaftlichen Zustände wohl damals. Also es kann man im Rückschluss ziehen aus dem, was er sagt, was man nicht tun sollte. Nehme ich mal an, dass, weil er sagt, das seien ja die Werke der Finsternis, dann muss sozusagen das Gegenteil Licht sein. Also was bezeichnet er als dunkel? Das sind die gesellschaftlichen Zustände und er sieht eine Gesellschaft, die irgendwie ohne Grenzen ist, also beschreibt er hier auch einen gewissen Hedonismus, Fressen und Saufen, also so, dass man sich wirklich so richtig gehen lässt. Er beschreibt kaputte Beziehungen und irgendwie sind alle Grenzen im Zusammenleben verloren. Keine Ahnung, ob das wirklich so schlimm war, aber Paulus sieht es so, als er sagt, das ist dunkel und das geht in unserer Gesellschaft vor sich. Und dahinter steckt ja eigentlich dieser Gedanke, es gibt tatsächlich Licht und Dunkelheit. Also diese Welt ist tatsächlich ein Schauplatz einer Auseinandersetzung zwischen Finsternis und Licht. Und es klingt jetzt tatsächlich ein bisschen wie im Science Fiction. Also die Guten gegen die Bösen, die dunklen Mächte gegen die hellen Mächte. Aber genauso ist es. Es sind die dunklen Mächte gegen die Macht des Lichts oder Gott gegen seine Widersacher. Und das hat tatsächlich eine kosmische Dimension. Da bin ich dann erstmal erschrocken, habe gedacht, kannst du das wirklich sagen? Also, dass wir in der kosmischen Auseinandersetzung zwischen Licht und Dunkel stehen? Ja, weil es ist nicht nur bei Paulus hier an der Stelle so, sondern es wird in der Bibel auch stellenweise in sehr drastischen Bildern beschrieben. Also wer mal Offenbarung liest, lese ich jetzt heute nichts vor, stellen in den Propheten und auch bei Jesus selber finden sich Anklänge, dass es eine Auseinandersetzung gibt zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und seinem Widersacher und dass wir in dieser Welt daran durchaus beteiligt sind oder dass viel mehr in der Welt stattfindet, als wir jetzt vielleicht so sehen und wahrnehmen. Wie gesagt, als ich den Gedanken hatte, dachte ich, der ist schon heftig und habe dann nochmal nachgedacht. Habe gedacht, ja, also letztes Wochenende habe ich mit einem Freund geredet, da waren wir beim Klassentreffen. Und der war sehr engagiert zu sagen, warum es in der Welt eigentlich nicht besser wird. Das war so sein Gedanke und er leidete daran irgendwie, dass die Welt nicht besser wird. Und da dachte ich auch, ja, es gibt viele Ideologien, die haben ja ein gutes theoretisches Fundament, haben auch wirklich gute Ideen. Ich nenne keine jetzt beim Namen, aber wenn man so in Ideologien oder in Weltanschauungen reinguckt, die haben ja oft eine gute Idee, eine gute Theorie, eine gute Grundlage. Menschen machen was gemeinsam, man teilt Dinge. Und hinterher geht es ja oft furchtbar schief, obwohl es ganz gut gemeint war. Vielleicht kennt ihr das auch im Privaten. Man meint Dinge wirklich gut, also wirklich gut. Und dann geht es grandios schief. Und da denke ich mir dann schon, doch, es ist vielleicht was in der Welt, was Interesse hat, dass es dunkel ist. Vielleicht spürt man an manchen Punkten auch das, wo Dinge schief gehen, wo Dinge durcheinander gebracht werden, dass es da tatsächlich einen Kampf gibt zwischen Gott und dem Widersacher. Wenn es dann so ist, dann wäre es eigentlich höchste Zeit, Angst zu kriegen. Was geht hier eigentlich vor sich? Und wir hängen da irgendwie alle mit drin. Ich hänge da als kleiner Mensch mit drin. Paulus sagt, es gibt gute Nachricht. Wir sind dem nicht chancenlos ausgeliefert. Es gibt eine gute Botschaft, nämlich wir sind gerettet. Und wenn man sich diesen kosmischen Kampf vorstellt, dann macht vielleicht auch der Begriff Rettung Sinn. Man liest ja oft irgendwie so drüber und sagt, ja, Rettung, klar. Aber wir haben es wirklich nötig, gerettet zu werden. Sonst gingen wir unter in der Dunkelheit. Und es wird der Tag kommen, an dem sich die Rettung, an dem sich das Licht durchsetzt. Oder vielleicht sollte man besser sagen, es wird der Tag kommen, an dem sichtbar wird, dass sich das Licht am Ende durchsetzt. Wir werden von der Dunkelheit nicht überwältigt. Sie wird nicht siegen. Diese Welt geht nicht zugrunde, sondern diese Welt wird errettet und erlöst. Dahin läuft's. Was nicht heißt, dass ich euch voraussagen will, wie viele Katastrophen noch kommen oder ob wir von Katastrophen verschont bleiben oder ob wir von Katastrophen verschont bleiben. Persönlich, das kann ich nicht sagen, will ich auch gar nicht sagen. Aber am Ende werden wir gerettet. Das Licht wird sich durchsetzen, nicht die Finsternis. Was die Zeit betrifft, finde ich, macht Paulus dann noch einen interessanten, man könnte fast sagen Karlauer, also zeigt ein bisschen, wie Paulus doch Humor hatte, den man doch manchmal für einen trockenen Menschen hält. Sagt er noch, naja, was die Zeit betrifft, es ist so, es gibt einen Tag, an dem habt ihr euch entschlossen, Christus nachzufolgen. Und wir sind jetzt näher an dem Licht als damals, als ihr Christen geworden seid. Finde ich, sagt eigentlich nichts, aber ist ein netter Karlauer. Es sagt nämlich, dass dieser Tag eigentlich immer ist. Weil mit jedem Tag kommen wir einen Tag da näher dran. Also diese Zeit, die Paulus beschreibt, die ist eigentlich immer. Wir leben auf den Tag zu, an dem das Licht kommt. Und wir sind natürlich heute näher dran als gestern und werden morgen näher dran sein als heute. Aber Paulus, sozusagen Karlauer das weg, dass er ein Datum sagen müsste. Er legt sich in überhaupt keiner Weise fest, wann das passiert. Im Übrigen folgte da Jesus, der auch sagt, das Datum braucht er mich nicht fragen, ich kenne es nicht. Also insofern, wenn wir vom Licht reden und wenn wir vom Kommen redet, von Jesus, Vorsicht mit Daten, da haben sich Clevere schon verschätzt, also auch Leute, die eventuell clever sind als wir und die vielleicht auch frömer waren als wir, die haben sich alle, da gibt es mindestens einige Leute, die sich grandios verschätzt haben. Also so verstehe ich das Ganze, was hier Paulus schreibt. Er erinnert daran, dass Jesus einmal gekommen ist. Wir haben den Weihnachtsbaum schon aufgestellt, mit ein bisschen Licht, also immerhin ein Stern. Und dass er zum zweiten Mal wiederkommt. Und dann, wir haben es heute gesungen, dann wahrscheinlich mit Posaunen und noch mehr Lärm. Also tatsächlich lichtbar und mit ganz viel Licht. Und diese Stunde, sagt Paulus, in der wir darauf warten, die ist jetzt. Und bei uns ist sie auch jetzt. Also so gesehen gilt immer, es ist jetzt die Zeit aufzuwachen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Was tun? Vom Bösen zur Liebe. Paulus sagt, wir leben im Dunkeln. Und was tut man im Dunkeln? Man schläft. Das tun Leute normalerweise im Dunkeln, also wenn sie irgendwie sonst andere Dinge vorhaben oder schlecht schlafen, aber normalerweise schläft man. Und Paulus sagt, übertragenerweise, nicht schlafen, sondern das Leben im Licht schon mal vorausnehmen, also sozusagen schon mal aufstehen und sich nicht einlullen lassen von der Dunkelheit. Vielleicht auch nicht dahin dämmern. Übertragen vielleicht, wir leben in dieser Welt und trotten halt auch so mit und lassen uns so ein bisschen einschläfern und vergessen so ein bisschen auch, dass wir aufs Licht zuleben. Aufwachen, sagt Paulus. Und was heißt es nun? Er fasst es in zwei Begriffe. Der erste Begriff ist umziehen. Er bringt da ein ganz interessantes Bild, dass er sagt, ihr müsst anziehen, ihr müsst den Herrn Jesus anziehen. Das ist seine Idee, was erstmal ein interessantes Bild ist. Wie zieht man eine Person an? Andere Übersetzungen sagen, ihr müsst in Jesus reinschlüpfen wie in eine Kleidung. Das macht es vielleicht schon klarer. Also guckt, dass er am Ende vielleicht so angezogen seid wie Jesus, dass er so aussieht wie Jesus, dass er so seid wie Jesus. Oder eine andere Übersetzung sagt, bleib dicht bei Jesus. Also es geht auch nicht darum, sich anstrengend besser zu werden, sondern darum, dass wir in die Nähe Jesu kommen, so dass kein Blatt Papier mehr, würden wir vielleicht heute sagen, zwischen uns und Jesus passt. Also ihm ähnlicher werden, so aussehen wie Jesus. Jesus sagt über sich, ich bin das Licht der Welt, wo wir schon beim Licht sind. Ihm ähnlicher werden heißt, selbst Licht zu werden, indem er ihm ganz nahe kommt, indem er ihn, Paulus sagt, anzieht. Der zweite Begriff ist, der ist auch modern in unseren Tagen, aufrüsten. Also es wird ja dann ziemlich martialisch im Text. Waffen des Lichts, jetzt sind wir im kosmischen Auseinandersetzung. Es geht hier nicht um, wie im Science Fiction, um Laserwaffen oder um sowas mit den Waffen des Lichts. Es ist aber schon sehr martialisch, das Bild, das Paulus hier gebraucht. Ich versuche es mal in die heutige Sprache zu übersetzen. Es geht vielleicht um den Schutzschirm der Rettung, wie Paulus an anderer Stelle sagt. Oder um das Drohnenabwehrsystem des Vertrauens. Oder um die Marschflugkörper des Geistes. Also sich darauf besinnen. Jesus hat uns gerettet. Egal was passiert, wir haben jemanden, auf den wir vertrauen können. Das ist Jesus. Und wir bekommen denselben Geist wie Jesus. Gottes Kraft, die dann in uns lebt und uns stark macht. Was tun? Eigentlich fängt es ziemlich klein an. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist übrigens das, was dem, mit dem ich letzte Woche diskutiert habe, als erstes eingefallen ist, als wir dann über den christlichen Glauben geredet haben. Wir haben gesagt, ja, das ist doch Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das gefällt mir auch ganz gut. Er hat gesagt, er hält es für den wichtigsten Satz der Bibel. Und er hat recht. Jesus sagt das auch. Alles, was im Gesetz ist, zusammengefasst genau in diesem Satz. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, Gott hat Interesse an gelingenden Beziehungen. An gelingenden Beziehungen unter uns Menschen und an gelingenden Beziehungen mit ihm. Er ist sozusagen, wir reden ja manchmal von Beziehungsmenschen, Gott ist ein Beziehungsgott. Und er sagt, das ganze Alte Testament mit seinen ganzen Regeln und allem sagt letztlich, wie gelingen Beziehungen? Wie kriegen wir das hin, dass Beziehungen gelingen? Mit Menschen und mit ihm. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ja, wie jetzt? Alle Menschen lieben? Also mir fallen gleich mal ein paar Leute ein, wo ich sage, einfach wird es nicht. Es gibt Menschen, wo ich denke immer, dem möchte ich heute lieber nicht begegnen oder wenn wir ihm begegnen, muss es sein. Heute der, die, mit dem rede ich am liebsten nur noch über das Notwendigste und wenn es denn sein muss, ansonsten lieber nicht. Und es sind dann nicht nur bekannte Nachbarn und Nachbarinnen und Verwandte, Arbeitskolleginnen und wem wir sonst noch alles begegnen, sondern blöderweise auch Leute hier in der Gemeinde. Wo doch alles besser sein sollte. Also wo wir doch behaupten, wir seien Brüder und Schwestern. Und dann noch Liebe. Oje, also das große Gefühl. Auch das noch gegenüber solchen Leuten rausquetschen. Liebe. Und dann noch im Überfluss, sagt Paulus. Also man sollte den Leuten alle Schuld begleichen, aber Liebe, da ist man nie fertig. Immer drauf, im Übermaß Liebe. Das ist mir immer schuldig und das ist ein Fass ohne Boden, sagt der Bunde Paulus hier. Wie soll das gehen? Das ist nicht zu schaffen. Nein, ist es tatsächlich nicht. Und auch mit Anstrengung nicht. Paulus sagt, das ist einfach das falsche Konzept. Das trägt vielleicht schon ein bisschen weiter, wenn man sagt, ich streng mir jetzt mal ganz arg an, dann schaffen wir vielleicht eine Stunde, vielleicht einen Tag, vielleicht eine Woche oder so. Paulus sagt zum einen, Liebe fängt nicht an mit dem großen Gefühl, sondern er sagt, Liebe heißt erstmal nichts Böses tun. Damit fängt es an. Nichts Böses tun, nichts Böses denken. Psychologen würden vielleicht sagen, Verbundenheit leben. Also den anderen akzeptieren, tolerieren, erstmal stehen lassen und sagen, der ist ein Mensch, so wie ich. Und der ist ein Mensch vor Gott, so wie ich auch ein Mensch vor Gott bin. Und selbst das bringt einen nur bedingt weit. Paulus' Ansatz ist tatsächlich, was ich vorher schon sagte, Jesus ähnlicher zu werden. Also nicht jetzt sagen, ich streng mich jetzt ganz furchtbar an, sondern sagen, ich schaff's nicht. Aber ich rede mit Jesus darüber. Ich schaffe es beim besten Willen nicht. Aber ich brauche das, was ich vorher auch erwähnt hatte, dass mich Gott mit seinem Geist füllt, dass ich die Kraft habe, dass ich den Willen kriege und die Voraussetzungen kriege, die anderen zu lieben. Also sozusagen, wie die Bibel auch an mancher Stelle sagt, den Füllstand des Geistes erhöhen. Das sagt, Gott, füll mich nochmal neu mit deinem Geist, dass ich die Kraft habe. Dritter Punkt, was jetzt vom Schlafen zum Aufstehen? Was meinen wir? Also wie können wir schon mal vom Schlaf aufwachen? Ich habe keine Ahnung, wie dunkel es wird, habe ich auch schon gesagt, ob es dunkler wird, welche Katastrophen passieren, welche Katastrophen nicht passieren. Aber Advent hält eigentlich eine wunderbare Symbolik bereit. Man hat, als die ersten Christen waren, schon ein bisschen clever im dritten Jahrhundert. Die haben gesagt, naja, für Weihnachten tun wir jetzt Folgendes. Wir überklatschen einfach das heidnische Sonnwendfest. Also bis dahin war es üblich, dass man am 24. Dezember oder am 25. glaube ich, war das damals sogar so, und da war Sonnenwende. Also haben gesagt, jetzt, ab jetzt wird es heller, und das ist damals schon gefeiert worden, lange vor Weihnachten. Und die Christen haben gesagt, nee, das machen wir jetzt ganz raffiniert, wir legen einfach darauf Weihnachten, und dann gibt es nämlich eine schöne Symbolik. Es wird immer dunkler, auch wirklich äußerlich immer dunkler, und ab Weihnachten, wenn Jesus kommt, 25. Dezember, dann wird es wieder heller. Und darin liegt natürlich in der Adventszeit schon eine schöne Symbolik. Und das Zweite, im 19. Jahrhundert kam dann einer noch auf die Idee, eine zweite Symbolik da drauf zu setzen, zu sagen, naja, wir machen den Adventskranz. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein Adventskranz ist, fragt einfach die älteren Leute neben euch. Der Adventskranz, der setzt da noch eins drauf, nämlich indem er sagt, während es immer dunkler wird, zünden wir immer mehr Lichter an. Also eigentlich wird es bei uns schon heller, bevor es eigentlich hell wird. Das Licht ist sozusagen jetzt schon da. Es wird immer heller, bis es dann wirklich hell wird. Also mitten in dem, dass es eigentlich dunkler wird, machen wir es schon mal jeden Sonntag heller, indem wir eine weitere Kerze anzünden. Und so ist es ja auch mit manchem. Manches ist ja schon da. Wir sind ja schon gerettet, indem wir Jesus nachfolgen, indem wir Ja zu Jesus gesagt haben. Aber wir warten eigentlich auf das große Licht, die große Rettung noch. Aber von dem, was kommt, sieht man jetzt schon was. Advent heißt auch, dass eine Sehnsucht deutlich wird. Wir haben sie auch ausgedrückt, Lichter. Also nach Licht, nach Hellem, nach Geborgenheit, ich glaube auch nach Beziehungen. Fand ich früher alles ziemlich kitschig, als ich noch jünger war. Aber ich glaube, da steckt eine Wahrheit dahinter und auch eine Sehnsucht. Dass Weihnachten das Fest der Familie ist, kann man gut finden oder schlecht finden, aber ich glaube, es heißt, wir haben eine Sehnsucht nach Beziehungen, auch nach Beziehungen, die gelingen. Und insofern verweist uns auch der ganze Advent, die ganze Weihnachtszeit darauf, auf Gott, der das Licht ist. Es ist ja nicht nur im großen Finster, sehr oft, habe ich auch mehrfach gesagt, auch in unseren Beziehungen finster. Und mit jeder Kerze, die wir anzünden, erinnern wir uns daran, Jesus kommt wieder, es wird hell. Und am Ende wird nur noch sein Licht leuchten. Egal wie dunkel es in uns ist oder wie dunkel es in unserer Welt drumherum ist. Noch ein Gedanke zum Advent. Advent ist auch Fastenzeit. Ich verlange es von mir nicht, dass ich faste. Ich verlange es von euch auch nicht. Aber Fastenzeit ist vielleicht die Chance, hier und da mal 5 Minuten zu nehmen. Zu sagen, ich zünde jetzt eine Kerze an. Ich mache bewusst ein Licht an und schaue Jesus an. Also ich benutze es, um Jesus ähnlicher zu werden. Ich kann, also darum geht es sozusagen, Jesus ähnlicher zu werden, auf sein Licht zu schauen. Ich kann euch nicht sagen, was kommt, das habe ich auch mehrfach gesagt. Ich kann euch aber sagen, wer kommt. Und das ist der, mit dem wir bereits auf dem Weg sind, dem wir ähnlicher werden wollen, der uns vertraut ist. Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit. Amen.